Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis. Palmsonntag, Karfreitag, Ostern. Diese Feiertage stehen unmittelbar bevor und sie gründen auf historische Ereignisse, die äußerst diskussionswürdig sind. Der Tod Jesu gilt als unbestritten, was dann aber folgte nicht. Wie gesichert ist die Auferstehung und was bedeutet sie? Denn dass ein Mensch stirbt und dann wieder aufersteht, ist sicherlich unfassbar, unerhört, unglaublich, aber bei aller Außergewöhnlichkeit ist es deshalb ja noch lange nicht zwingend, dass diese Ereignisse für mich auch irgendeine Bedeutung haben. Christen behaupten aber genau das, Tod und Auferstehung Jesu haben etwas zu bedeuten, und zwar heute und für jeden Menschen. Wie sie dazu kommen, das erklärt uns hoffentlich Walter Kleiber, Bischof im Ruhestand der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Hallo Herr Kleiber.
Guten Tag.
Wir haben viele Fragen zum Thema Auferstehung. Wie gesichert ist denn die? Der Tod, das kann man sagen, gilt als gesichert. Wie gesichert ist denn die Auferstehung?
Wir haben zwei Indizien, Spuren. Auf der einen Seite gibt es glaubwürdige Berichte, dass Frauen, die zur Gefolgschaft Jesu gehören, am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu das Grab leer gefunden haben. Warum das leer war, das ist historisch offen. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Aber zunächst einmal ist dieser Grabfund, obwohl er immer wieder bezweifelt wird, doch eine Tatsache, die man historisch bezeichnen kann. Aber die entscheidende Spur ist die andere, dass Jesus in einer neuen Form, in einer neuen Gestalt und Weise seinen Jüngern und auch diesen Frauen begegnet ist. In einer Weise, die sie ganz klar davon überzeugt hat, dass Gott Jesus in eine neue Seinsweise mit Gott auferweckt hat. Diese Zeugnisse gehen relativ weit zum Ereignis hin. Sie sind also als solche durchaus glaubwürdig und gesichert. Die offene Frage ist, und das wird auch wohl immer eine offene Frage bleiben, welche Wirklichkeit stand hinter diesen Erscheinungen des Auferstandenen? Manche werden sie Visionen nennen, um das historisch zu erklären. Andere schließen sich eben der Deutung, die die Jünger selber gegeben haben, ein und sagen, da ist ihnen Jesus Christus in einer neuen Seinsweise als der Auferstandene begegnet.
Wenn wir jetzt überlegen, was aus der Auferstehung geworden ist, was Menschen daraus gemacht haben, was als Interpretation dieses Ereignisses passiert ist, was bedeutet die Auferstehung für uns?
Die Jünger Jesu hatten ganz klar den Eindruck, erstens, dass das jetzt nicht nur bedeutet, Jesus ist nochmal für eine gewisse Zeit ins Leben zurückgekehrt. Also er war gar nicht ganz tot und ist wiederbelebt worden und jetzt ist er wieder da. Für sie war dann die erste Folgerung, damit hat sich Gott zu dem bekannt, was Jesus gelebt, gelehrt, gewirkt hat. Das war also nicht nur eine vorübergehende Phase des Handels Gottes in dieser Welt, sondern das hat Gott als ein entscheidendes Handeln von seiner Seite bestätigt. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das ist natürlich jetzt das Schwierigste für das heutige Verständnis, damit haben die Jünger auch gewusst, dieser Tod war nicht ein Betriebsunfall in der Heilsgeschichte. Der liebe Gott hat nicht genügend auf seinen Sohn aufgepasst und das hat er dann wieder korrigiert, sondern dieser Tod hatte in sich selbst eine Bedeutung. Jesus hatte gewisse Andeutungen gemacht, aber die entscheidende Auskünfte, welche Bedeutung, dies haben die Jünger und die anderen Christen dann aus dem Alten Testament entnommen, wo in bestimmten Passagen der prophetischen Schriften, etwa in Jesaja 53, aber auch in manchen Psalmen, Hinweise darauf gegeben werden, dass der, den Gott zu seinem entscheidenden Handeln in diese Welt schickt, dass der einen Tod erleidet, der die ganze Qual, das Leid der Menschen gewissermaßen in einem Brennpunkt auf sich nimmt und zeigt, Gott selber ist auch in diesem Geschehen, in dem Tod des Menschen, gerade auch in einem solchen schrecklichen Tod, mit dabei und trägt das mit.
Es gibt die Interpretation, Jesus hat sich für uns geopfert. Dieses Bild kommt im Alten Testament ja auch sehr häufig vor. Ein Opfer wird irgendwie gebracht und Jesus ist ein Opfer.
Ja, der Opferbegriff ist ja ein sehr weiter Begriff in unserer Sprache, von den Verkehrsopfern bis eben dem, was früher und heute vielleicht auch noch in manchen Religionen getan wird. Der Ansatz in der Bibel ist ein etwas anderer als in unserem Denken. Der Ansatz ist der, wenn menschliche Schuld geschieht. Also wenn da etwas passiert, was menschliches Leben zerstört oder menschliches Leben sehr beeinträchtigt, auch das Verhältnis zu Gott beeinträchtigt, dann ist das etwas, was das Leben der Menschen stört, zerstört, verdirbt. Und hier muss etwas geschehen, um das, was falsch gelaufen ist, zu bereinigen. In ganz alten Vorstellungen war das natürlich so, dass etwa wenn jemand einen anderen umgebracht hat, dass er das mit seinem eigenen Tod zu sühnen hatte. Nun gab es schon etwa im Alten Testament hier Ausnahmen, etwa bei Totschlag oder bei fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge. Aber die Tatsache, dass da ein Leben ausgelöscht wurde, die blieb da als eine Wirklichkeit, die es zu bereinigen gab. Dafür gab es dann das, was man Sühneopfer nannte. Das sind also keine Opfer, die Gott dargebracht wurden, die der brauchte, um wieder zufrieden zu sein, sondern das waren Möglichkeiten, Riten, die die Menschen denen deutlich machen konnte, so wird das, was hier geschehen ist, bereinigt. Und diese Bedürfnis, dass etwas bereinigt werden muss, dass etwas aufgearbeitet werden muss, wenn es Schuld gibt zwischen Menschen, die ist bei uns genauso da, auch wenn wir diese Sühneriten in dieser Weise nicht mehr kennen. Und nun hat eben unter dem Eindruck der Lektüre, insbesondere von Jesaja 53, die frühe Christenheit die klare Gewissheit bekommen, dieser Tod Jesu ist von Gott dazu, ja, genutzt werden, um das einmal so zu sagen, denn es waren natürlich die Menschen, die eigentlich Jesus getötet haben, um unsere Schuld generell zu bereinigen, um uns deutlich zu machen, dass das, was unsere Schuld an Verderben, an Vergiftung in unserem Leben, in dem Leben der Gemeinschaft, unserem Verhältnis zu Gott anrichtet, das ist bereinigt.
Der Tod Jesu hat mein Lebenskonto wieder ins Plus gebracht. So wird's ja oft beschrieben. Kann man das so beschreiben?
Ja, wobei dieses im Plus für mich ein bisschen so buchhalterisch ist, diese Sprache, weil es ja hier um die Bereinigung eines Verhältnisses geht, dass Gott zeigt auf der einen Seite, wie ernst er das Problem von Sünde und Schuld zwischen den Menschen nimmt. Und zwar nicht, weil er so nachträgerisch ist, sondern weil eben das eine zerstörerische Kraft ist. Und auf der anderen Seite, dass er nun im Tod Christi zeigt, bewirkt, dass diese Wirklichkeit aufgearbeitet wird. Wir Menschen brauchen oft einen Sündenbock, weil wir damit, dass wir selber schuld sind, nicht auskommen. Also laden wir das auf jemand ab. Und das ist sehr gefährlich, weil da werden ja viele Dinge verschoben und das vergiftet unser Leben sehr häufig. Das Bild vom Sündenbock kommt ja aus dem Alten Testament, aus dem großen Versöhnungstag, wo tatsächlich ein Bock beladen mit der Schuld des Volkes in die Wüste geschickt wird. Und nun sagt Gott, schon durch die Propheten und dann eben durch das Zeugnis der Jünger nach Tod und Auferstehung Jesu, auf diesen Jesus Christus dürft ihr eure Schuld abladen. Das macht euch auf der einen Seite bewusst, wie groß eure Schuld ist, aber auf der anderen Seite, dass ihr sie loslassen könnt, dass sie von mir verarbeitet ist.
Aber ist sie denn wirklich verarbeitet oder ist das nur ein Symbol, das wir Menschen eben brauchen, weil wir mit unserer Schuld schwer zurande kommen, weil wir merken, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen jemanden, der sozusagen für uns die Bereinigung durchführt, weil wir sonst darunter zusammenbrechen. Ist das nicht mehr ein Symbol, das wir brauchen?
Ich würde den Unterschied zwischen nur ein Symbol und ist das wirklich viel kleiner machen, als Sie das jetzt in Ihrer Frage gemacht haben. Auch Symbole bewirken etwas. Wir sehen das in unserer Alltagssprache nicht immer so, aber man könnte viele Beispiele geben, etwa gerade aus dem Zusammenleben einer Gemeinschaft, etwa in einer Partnerschaft, wo deutlich wird, da gibt's Dinge, die sind nicht nur Symbol, obwohl man jetzt nicht sagen kann, was bewirken die jetzt? Werden da irgendwelche Moleküle, Atome verändert und dann ist da wirklich was, sondern da wird etwas bewirkt in der Beziehung. Und so kann man, glaube ich, gerade wenn es um die Bedeutung des Todes Jesu geht, die Bedeutung als Symbol und dessen, was in einer Wirklichkeit, einer Beziehung, einer Gemeinschaft geschieht, sieht, nicht so auseinander dividieren. Das Kreuz ist natürlich ein Symbol, aber es ist ein wirkkräftiges Symbol. Da geschieht etwas für uns. Aber das können wir nicht mit irgendeinem Schuldmesser feststellen. Ja, jetzt ist da tatsächlich die Schuld weg, sondern das ist eine Frage, ob wir unser Leben für diese Botschaft öffnen, ob wir das für uns Wirklichkeit werden lassen. Und dann dürfen wir wirklich Glauben dran festhalten, das ist wirklich zwischen Gott und uns. Wir dürfen auch uns entschuldigen, weil Gott uns entschuldigt hat. Manche Leute sagen ja, warum vergibt er nicht einfach? Das ist natürlich eine richtige Frage. Aber damit ist eben die Wirklichkeit von dem verderblichen Einfluss, von dem, was unverarbeitete Schuld in deinem Leben bedeutet, nicht genügend beachtet. Gott vergibt nicht nur, weil er nachträgerisch wäre oder weil er zufriedengestellt werden müsse, sondern er geht diesen anderen Weg, dass Jesus den Tod am Kreuz für uns stirbt, weil er eben, um zu vergeben, Schuld aufarbeiten will.
Verstehe ich das richtig, dass die Schwamm drüber Vorgehensweise bei uns Menschen einfach nicht funktioniert? Das wäre ja die menschliche Variante des Ich vergebe einfach. Das funktioniert nicht, es braucht mehr, damit wir mit unserer Schuld fertig werden. Das wirft dann ja die Frage auf, was passiert denn, wenn wir vom Tod Jesu nichts wissen, ihn nicht in Anspruch nehmen?
Also ich denke, dass Ihr Beispiel genau den Kern der Frage trifft. Es hat sich an vielen Stellen gezeigt, dass im menschlichen Zusammenleben, sowohl etwa in einer Partnerschaft, einer Familie, aber auch im Zusammenleben zwischen Völkern, eine Schwammdrüber-Methode einfach nicht funktioniert. Die Dinge, die nicht bereinigt sind, die sitzen in der Tiefe. Auf der einen Seite die Schuld der einen, auf der anderen Seite das Leiden der anderen. Und manchmal ist es ja nicht so leicht zu verteilen zwischen den Partnern. Also man muss das verarbeiten. Da muss darüber gesprochen werden. Das muss auch bekannt werden. Und da müssen auch unter Umständen Dinge geschehen. Es gibt das schöne Wort der Sühnezeichen, auch für das Verhältnis etwa zwischen Völkern, dass deutlich wird, jawohl, wir anerkennen das, was hier geschehen ist, und wir versuchen es zu überwinden. Und das ist in Jesus Christus für uns alle geschehen. Und auf der einen Seite ist es das klare Zeugnis des Neuen Testaments, dass das für alle geschehen ist, dass das eine Wirklichkeit ist, die für alle schon da ist. Aber weil es ja um eine Beziehungswirklichkeit geht, wird sie wirklich effektiv in einem Leben nur, wenn jemand das für sich gelten lässt. Und insofern bleibt das letztlich, dass es wirksam wird, mindestens in diesem Leben, möchte ich einmal sagen, davon abhängig, dass man dem vertraut, dass man sein Leben dafür öffnet. Und nicht, dass man sagt, also da ist das himmlische Bankkonto eben jetzt ins Plus gebracht und es gilt, ob ich da nun Schecks drauf ziehe oder nicht. So einfach ist es eben nicht, weil es um eine Beziehung geht.
Aber wie kann die wirklich wieder in Ordnung kommen durch den Tod Jesu? Ist das etwas, das in meinem Kopf stattfindet? Wo findet diese Beziehungswirklichkeit, diese neue Wirklichkeit in einer Beziehung, wo findet die statt?
Auf der einen Seite ist das Kreuz Christi das wirksame, gültige Zeichen dafür, dass in der Beziehung zwischen Gott und uns das grundsätzlich bereinigt ist. Die Bibel hat auch unterschiedliche Erklärungsweisen für diese Wirklichkeit. Es gibt nicht nur eine Erklärung, also etwa das, was wir vorher gesprochen haben mit dem Sühneopfer, ist eine Erklärung dafür. Eine andere, und die ist die, die vielleicht die Menschen heute am stärksten anspricht, ist die, dass damit deutlich wird, Gott nimmt in Jesus Christus Anteil, gerade an dem Leid, an der Not, die wir Menschen einander bereiten durch unsere Machtkämpfe, durch all das, was dann eben so viel Elend unter den Menschen und so viel Schuld veranlasst. Er ist bei uns und deswegen kann uns nichts von Gott scheiden. Es gibt die andere, dass das Beispiel genommen ist, da setzt einer sein Leben für eine Gemeinschaft ein. Das hat jetzt mit einem Opfer im kultischen Sinne gar nichts zu tun, sondern mit Stellvertretung. Das sind alles Versuche, das, was hier geschehen ist, mit menschlichen Beispielen, mit menschlichen Bildern zu erklären. Und eben diese Bilder sind nicht nur Bilder, sondern sie beschreiben eine Wirklichkeit, die wir mit unserem menschlichen Verstehen eben nur so ausschnitthaft beschreiben können. Es ist für mich der unverbrüchliche Beweis, das Zeichen, Gott ist für uns und er ist auch für mich auch wenn in meinem Leben Dinge zerbrechen, schwierig werden, er ist für mich und bei mir.
Vielen Dank, Walter Kleiber, Bischof im Ruhestand der Evangelisch-Methodistischen Kirche, über die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit zum Nachdenken. Das war's für heute und mit dieser Ausgabe von Radio M im Gespräch. Mein Name ist Gerrit Mattis. In 2 Wochen kümmern wir uns um die aufblühende Natur und was sie uns über Gott erzählt. Bis dahin, tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.